BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Gartensprechstunde. Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schuhwalter. Wo garten Sie am liebsten? Auf dem Balkon, im Beet oder im Hochbeet? Aber egal, zu welcher Gartlergruppe Sie sich zählen, heute haben Sie nochmal Gelegenheit, dass Sie Ihre Fragen an unsere Expertin stellen, die Isolde Keil-Vierheilig von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Und gleich gibt's Tipps für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, dass vielleicht einmal ein Hochbeet bauen könnten. Im Garten gibt's ja wie in der Mode auch immer wieder neue Trends. Aber der Trend zum Hochbeet, der ist wirklich seit vielen Jahren ungebrochen. Gleich kriegen wir Tipps von der Isolde Keil-Vierheilig zum Hochbeetbau, aber auch zu den Vor- und Nachteilen von einem Hochbeet. Aber jetzt begrüßen wir Sie erst einmal in unserem Würzburger Studio. Herzlich willkommen zum Saisonabschluss der Gartensprechstunde, Isolde.
Hallo zusammen, hier aus Unterfranken.
Aus dem schönen Unterfranken, oder habt ihr es heute auch einmal neblig?
Oh, bei uns ist heute auch neblig und es ist recht frisch und kalt. Also heute habe ich auch das erste Mal Handschuhe angehabt
also
auf dem Weg hierher.
Einfach noch Allerheiligen, das merkt man, gell? Das ist einfach neue Jahreszeit, aber auch die hat ihre Vorteile und da haben wir jetzt auch einmal Zeit, dass wir über so Themen ein bisschen mehr nachdenken, was wir vielleicht dieses Jahr noch auf den Weg bringen möchten oder im nächsten Jahr neu anfangen. Und das Hochbeet ist natürlich ein Dauerbrenner. Jetzt hast du selber keines, wie ich weiß. Warum hast du kein Hochbeet, Isolde?
Ja, also es gibt jetzt meinen Garten jetzt, sage ich mal, nicht so her oder ich brauche es jetzt auch nicht. Ich habe einen Garten mit viel Bodenbeet. Und das Schöne daran an den Beeten ist, das ist halt ein besserer Kreislauf eigentlich auf den Gartenbeeten. Aber wir haben jetzt überlegt, auch zum Beispiel meiner Mutter vielleicht ein Hochbeet zu bauen, einfach aus Altersgründen, sage ich mal. Und das ist halt viel rückenschonender. Man hat alles im Blick. Also ein Hochbeet hat natürlich sehr viele Vorteile auch. Und ich kann halt auf kleinem Raum auch eigentlich alles anbauen.
Mhm. Alles, oder? Also bei manchen Dingen habe ich mir schon gedacht, ich habe schon Mais im Hochbeet gesehen bei manchen Menschen.
Ja,
okay. Wenn da der Wind kommt.
Ja, das ist vielleicht jetzt nicht so das Optimum, das ist richtig. Aber so das, was man so normalerweise im Garten auch anbaut, wie Tomaten, Gurken, Zucchini, Radieschen, Salate, Kräuter, sowas kann man alles im Hochbeet anbauen. Der Vorteil ist, ein Hochbeet ist eigentlich auch ein sehr schönes Gestaltungselement oder kann ein schönes Gestaltungselement im Garten sein, gerade wenn die Gärten eben nicht so groß sind oder wenn man am Haus so einen kleinen Garten hat. So ein Hochbeet ist ein Gestaltungselement, kann im Mittelpunkt stehen, kann auch eine Abgrenzung zu irgendwas sein, je nachdem, wie vielleicht die Form auch ist.
Ja, die Form, das ist ja ein Thema für sich. Also ich denke als erstes an einfach rechteckig.
Okay, es gibt aber auch beispielsweise Metallformen, die eben so mehr so oval oder vielleicht auch nierenförmig oder so sind. Da schaut es einfach auch noch sehr schön aus. Oder wenn ich ein moderneres Haus habe, dann wird oftmals auch eben ein Metallbeet, Hochbeet verwendet, um einfach da diese Optik auch ein bisschen aufzufangen. Also man kann mit Hochbeeten eigentlich auch sehr schön gestalten. Und wenn dann halt Pflanzen sind, die eigentlich hochwachsen würden oder das Beet voll machen würden, wenn es am Boden wäre, die pflanzt man halt eher an den Rand und dann fällt es wie so, ja, so eine Kaskade so nach unten. Das ist eigentlich auch sehr schön.
So Kapuzinerkresse habe ich
zum Beispiel
gesehen, die dann außen runter, richtig, wie du sagst, wie ein Wasserfall, sind da die Blüten runtergekommen. Also schaut super aus. Also nicht nur Gemüse und Kräuter, sondern auch Blumen kann man echt im Hochbeet haben, wie du sagst.
Ja.
Und gerade die bisschen feineren, kleineren Pflänzchen, finde ich, ist sehr angenehm, wenn man die in Augenhöhe fast hat.
Ja, das ist richtig, weil man ja auch immer sieht, wie wachsen die, sind da irgendwie Unkräuter, die da aufgehen. Ich kann einfach viel schneller da agieren. Also das ist schon, und ich gerade so kleine Sachen wie jetzt Radieschen beispielsweise, die kann ich ja eigentlich den ganzen Sommer auch über oder ab Frühling bis in Herbst hinein immer wieder säen, wenn so kleine Lücken sind, einfach ein paar Körnchen rein. Und somit habe ich auch das Hochbeet eigentlich immer irgendwie bepflanzt, immer dicht bepflanzt auch, ja.
Vielleicht hört jetzt die eine oder der andere zu und sagt, ja toll, also ich lebe in der Stadt und wir haben höchstens einen gepflasterten Innenhof. Würde aber beim Hochbeet, könnte man ja das ja auch auf dem Pflaster oder auf Asphalt, eigentlich auf allem kann man das errichten, oder?
Ja, das ist richtig. Also man sieht es immer auch bei so Urban Gardening, so dieser Begriff. Mhm. Das sind ja dann oft auch irgendwelche Großkisten, also so Obstgroßkisten zum Beispiel oder auch einfach diese sogenannten Bäckerkisten, diese Kunststoffkisten, die dann auch bepflanzt sind. Und im Grunde ist das ja auch ein Hochbeet. Man ist einfach unabhängig vom gewachsenen Boden. Also das ist eigentlich das, was Hochbeet so auch ausmacht, auch, dass ich unabhängig sein kann. Und dann fülle ich das halt mit Substraten, die ich auch für Blumenkästen zum Beispiel verwende. Und dann kann ich damit auch anpflanzen. Und es ist aber halt mehr Platz als wie in einem Blumenkasten.
Genau. Mhm. Aber also so die richtig klassischen großen Hochbeete, die so groß sind wie ein Gemüsebeet oder Gartenbeet und dann eben aber in Hoch, die kann man ja nicht komplett mit so einfach Sackerlerde, sag ich jetzt mal, auffüllen, oder?
Ja, da gibt's also unterschiedliche Möglichkeiten. Was man immer so klassisch hört, dass man unten so Strauchabschnitt und Holziges und so mit reingibt und so. Und dann unreifen Kompost, Grassoden und sowas. Das muss ich aber auch alles erst haben.
Mhm.
Mhm. Wichtig ist jedenfalls, dass es eine Möglichkeit der Drainage gibt, also dass das Wasser auch durchlaufen kann. Wir hier zum Beispiel bei uns im Schaugarten, wir haben auch Hochbeete aufgesetzt und wir haben eben nicht mit diesen Holzern gearbeitet oder mit dem holzigen Material. Wir haben unten Blähton oder man könnte Kies unten reintun und dann so ein Vlies, dass so ein Drainagevlies, dass das Wasser zwar durchlaufen kann, aber dass die Erde, die danach kommt, dass die eben sich da nicht vermischt. Und da könnte man jetzt zum Beispiel auch als Erde Gartenerde verwenden, die eventuell mit Kompost vermischt ist oder mit Sand, um das Ganze durchlässiger zu machen. Und man macht dann eigentlich, je nach Höhe natürlich, so die oberen 30 Zentimeter. Da verwendet man dann eigentlich möglicherweise schon auch Kultursubstrate, Kühlpflanzensubstrate, die stabil sind. Weil das Problem sehe ich jetzt eigentlich da drin, wenn ich jetzt unten viel so Hölzer und sowas drin habe, das verrottet halt sehr schnell und das sackt dann ganz arg zusammen. Und wenn ich das jedes Mal machen will, heißt es, ich müsste jedes Jahr oder alle 2 Jahre komplett raus, wieder neu füllen und so.
Vielleicht, aber man kann auch oben einfach nachfüllen, oder?
Das kann man machen, genau. Mhm. Aber der Vorteil wäre ja gewesen, dass wenn ich unten mit diesem groben Material arbeite, dass sich das zersetzt und damit auch wärmefrei wird und damit sich das Hochbeet schneller erwärmt.
Und so, auch Nährstoffe, oder? Werden dann frei.
Genau, die werden dann auch frei. Das ist richtig. Diesen Effekt habe ich dann halt nicht so, wenn ich mit den mineralischen Sachen arbeite, aber ich kann mir damit halt sehr viel Arbeit ersparen.
Mhm.
Wobei Hochbeete an sich sowieso eigentlich schneller erwärmen, einfach dadurch, dass sie von dem Boden weg sind und dann von der Sonne oder von der Außentemperatur schon beeinflusst werden.
Dass sie rundum, aber die kühlen dann auch schneller aus jetzt um die Zeit, oder?
Das ist richtig, vor allem wenn ich auch Metallbeete habe, die kühlen aus. Das stimmt also schon. Wobei,
die Zeit wächst eh nicht mehr viel, weil so wenig Licht ist.
Genau, und ich kann aber auch wunderbar trotzdem mit Vlies zum Beispiel abdecken. Da muss ich mich auch nicht am Boden bücken. Oder es gibt auch Beete, die man ja kaufen kann, die speziell auch für ein Frühbeet geeignet sind. Also wo ich so einen Kasten oben drauf setzen kann, dass ich wie so ein Frühbeet habe. Ist nicht nur fürs Verfrühen, sondern auch fürs Verlängern der Vegetationszeit dann natürlich geeignet.
Habe die Ehre mit der Gartensprechstunde. Wir ratschen gerade über Hochbeete, die sind ja wahnsinnig beliebt. Und das Garten macht da absolut Spaß, finde ich jetzt zum Beispiel. Aber es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Varianten. Wenn man jetzt ein neues oder vielleicht ein zusätzliches bauen möchte, muss man sich schon ein bisschen überlegen, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich? Groß, klein, hoch, niedrig, verschiedene Materialien von Holz bis Metall sind zur Auswahl. Und im Schaugarten in der Landesanstalt in Veitshöchheim, da gibt's verschiedene, die man sich mal anschauen kann. Was habt ihr da alles zur Auswahl?
Also wir haben zum Beispiel Obstgroßkisten. Das haben wir von einem Obstanbauer bekommen, ausrangierte. Die sind mit Holz außen dran. Da haben wir sogar einen kleinen Obstbaum auch drinstehen. Also man kann, ja, man kann, weil die so groß sind, man kann wirklich auch einen kleinen Obstbaum mit integrieren. Und dann außenrum haben wir dann Gemüse gepflanzt auch.
Also Obstgroßkisten, also nicht jetzt die kleinen 20-Kilo-Kisten, wo die Äpfel reinpassen. Wie groß sind die dann?
Boah, die sind schon, ich denke mal so 2 Meter, denke ich mal. Naja, nee. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber die nennen sich Obstgroßkisten. Mhm. Vielleicht hat man es auch schon mal gesehen. Manchmal ist es im Lebensmitteleinzelhandel oder ich weiß, bei uns bei so einem Baumarkt, da sind auch Obstbauern, die ihre Äpfel so in diesen 5-Kilo Tüten verkaufen und diese Tüten sind in so einer Obstgroßkiste. Die sind mit Metall an der Seite und sind quadratisch und ja.
Also mit Metall, das heißt, sie sind dann jedenfalls sehr lange haltbar, viel länger als jetzt Holzhochbeete.
Als ein reines Holzhochbeet. Das ist sowieso wichtig, dass ich, wenn ich jetzt ein Hochbeet baue, dass ich darauf achte, dass die halt sehr robust sind. Es ist so, da ist ja Erde drin und die müssen so robust sein, dass die Erde das nicht nach außen wegdrückt. Mhm. Also da müsste man schon drauf achten.
Mhm.
Ja, genau. Also wir haben gesagt, oh, ich mache da mal 10 Meter irgendwie und da müsste ich
so
halt...
So schöne dünne Latten, die schön leicht sind.
Genau, ja, aber das hält wirklich nicht lang. Also man sollte von der Länge her auf maximal 5 bis 6 Meter gehen, aber auch da zwischendrin schön stabilisieren. Dass das eben auch bleibt, weil die Erde, die drückt wirklich stark nach außen. Also nicht zu groß das Ganze dimensionieren. Da sollte man drauf achten, vielleicht lieber mehrere etwas kleinere als einmal eben so ein 6-Meter-Teil hinstellen. Wenn ich jetzt noch drauf achte, ist vielleicht die Breite auch. Also ich sollte halt schon immer schauen, wie lang ist mein Arm, dass ich immer schön bis zur Mitte auch komme.
Mhm.
Weil das bringt auch nichts, wenn so der mittlere 20-Zentimeter-Streifen nie bearbeitet werden kann, weil man einfach nicht hinkommt.
Mhm.
Und auch dran denken, es könnten auch Pflanzen sein, die im vorderen Bereich das nicht vertragen, wenn ich mich immer drauflehne. Also ja, also wirklich nicht zu breit, das Ganze auch.
Okay, also so wie im Gartenbild auch. Man soll von beiden Seiten gut hinkommen. Von der Höhe her, was kann man da empfehlen?
Das kommt jetzt drauf an, was ich machen möchte. Wenn ich wirklich sehr rückenschonend sein will, dann muss ich schon darauf achten, dass ich meine, ja, 60 bis 80 Zentimeter Höhe eigentlich habe, dass ich auch im Stehen das machen kann. Habe ich natürlich, wo ich sage, okay, ich bin jetzt dann auch schon älter, habe vielleicht einen Rollator oder so, dann, dass ich eben im Sitzen das vielleicht auch machen kann, das Beet bearbeiten. Und manchmal langt es eigentlich auch schon, wenn der Boden sehr fest ist, sehr befestigt und sehr verdichtet, dass ich einfach auch nur so 30 bis 40 Zentimeter Höhe habe.
Also wenn es wenn das Ansinnen ist, ich will jetzt da was anbauen, ich habe aber schlechten Boden, muss ich ja nur schauen, dass die Pflanzen quasi in Wurzel, so weit wie die Wurzeln runtergehen, schönen Boden haben.
Genau, das ist ganz wichtig. Oder ist zum Beispiel auch, fällt mir jetzt gerade so ein, wer jetzt zum Beispiel keine schönen Möhren hat, weil der Boden verdichtet ist, da lautet auch eine Empfehlung, die fand ich eigentlich ganz witzig auch, dass man das praktisch in zwei Bretter rein, also dass man so Bretter in den Boden stellt praktisch und da
wie so
dann
ein Rahmenbeet dann praktisch.
Genau, das wäre eben einfach ein Rahmenbeet und aber nur so ganz schmal und da dann reinsät und dann hat man schöne lange Möhren. Ja, und es ist im Grunde auch ein Hochbeet, ein Rahmenbeet, ja.
Genau, ein winziges Möhrenhochbeet.
Ja.
Aber mit optimalen Wellnessbedingungen für
die
Möhren.
Ja, genau.
Oder die Karotte. Also jetzt habe ich die unterbrochen. Wir waren gerade bei den Obstgroßkisten,
ja,
die ihr auch als Hochbeet verwendet. Was habt ihr da sonst noch?
Vielleicht noch kurz zu dem, weil das ja aus Holz ist, da ist es extrem wichtig, dass ich zur Seite hin eine Folie habe oder irgendwas, dass das Holz nicht direkt immer mit der Erde in Verbindung ist, weil sonst verrottet das natürlich extrem stark. Also wir haben da zum Beispiel so Noppenfolien, so die man auch so an Häusern so entlang hat, also wo so hinterlüftet sind. Und
ja,
da
habt ihr mit dem gute Erfahrungen gemacht?
Ja. Und das haben wir wirklich auch gemacht. Und das ist so, das muss man richtig anbringen, sodass die Noppen wirklich zu dem Holz hin sind. Oder überhaupt, das kann ich auch bei den Metallkästen machen, dass einfach eine Hinterlüftung auch da ist. Ja, und die Noppen eben zu dem Material hin und dass eben diese Hinterlüftung eben ist. Es ist zum einen eine Hinterlüftung, dass es einfach mehr Luft
Und es da ist wahrscheinlich
nicht
wichtig,
so schnell verrottet,
dass es eben abschließt mit der Erde, oder? Also bei meinem Hochbeet, ich habe auch so eben diese Hinterlüftungsfolie da. Und jetzt sinkt es oben ab. Das heißt, oben schaut die Folie raus.
Ja.
Dann kommt da Luft hin, kommt Regen hin. Ich bin dauernd damit beschäftigt, die kleinen Furzel zusammenzuglauben, weil die sich jetzt auflöst. Gut, die ist jetzt auch schon mehrere Jahre alt. Aber würde wahrscheinlich weniger passieren, wenn das nicht an der Luft wäre.
Ja, da müsste man immer wieder halt auffüllen dann auch. Mhm. Das ist richtig.
Bis zum Rand nämlich. Das mache ich natürlich nicht.
Ja. Aber wir haben eben diese Folien und die sind jetzt schon ein paar Jahre und funktioniert ganz gut. Mhm. Wir haben auch ein Hochbeet. Das haben wir unten mit so Legaton oder so Blähton drin. Und dann eben dieses Vlies. Und das Schöne daran ist, wir haben da auch bei diesem Hochbeet so eine Klappe dran. Wenn man mal reinschauen möchte, so im Sommer, wie tief wurzelt eigentlich
interessant.
Sowas? Also das ist wirklich total interessant. Ja. Zum einen sieht man den Aufbau dieses Hochbeetes bei uns, aber eben auch die Durchwurzelung. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Egal, ob das jetzt im Hochbeet oder im anderen Beet ist, aber wie tief wurzeln eigentlich solche oder die Pflanzen oder ist eigentlich, es macht Spaß, da mal reinzugucken. Überhaupt mal so, wer noch nie in Verzöchheim war im Schaugarten, gerne mal vorbeikommen. Also jetzt im Winter vielleicht weniger, aber so ab April, Mai.
Aber die Hochbeete kann man jetzt ja auch anschauen.
Die Hochbeete können Sie anschauen, genau.
Genau, jetzt waren wir immer noch nur bei den Obstgroßkisten.
Ach ja, dann haben wir eben ein aus Metall auch noch. Und noch ein anderes aus Holz eigentlich, ja.
Ein klassisches praktisch.
Ja, früher hatten wir, als wir noch einen anderen Schaugarten hatten, da hatten wir auch noch eins mit Betonsteinen, was ja früher auch üblicher war. Da waren ja diese schönen Hochbeete, wie man sie heute so sieht, gab es da ja eigentlich noch gar nicht so. Das mit dem Hochbeeten ist eigentlich auch so schon Trend geworden. Eben auch im Zuge des Urban Gardening, ja, wo man auch wirklich auf einer Terrasse, manche auch auf dem Balkon, sich einfach so eine Bäckerkiste, also so eine Kunststoffkiste hinstellen. Mein Bruder zum Beispiel in Stuttgart, der hat es auch gemacht. Der hat dann unten drunter, dass eben die der Balkon eben nicht mit Wasser dann voll war, hat er noch so eine geschlossene Kiste unten drunter gestellt.
Wie eine Wanne praktisch dann.
Richtig, genau. Dann kann also das Wasser auch durch. Und manche Pflanzen haben so stark gewurzelt, da ist dann auch die Wurzel sogar bis runter gegangen. Aber das kann ich eben auch auf einem Balkon machen. Und wenn das Ganze noch auf Rollen vielleicht steht, dann ist es ein mobiles Grün und kann das hin und her machen.
Also, und da kann man es der Sonne nachschieben, damit es immer schön in der Sonne ist natürlich.
Genau, und auch das ist eine Möglichkeit, dass man das macht. Sollte man auch beachten bei einem Hochbeet, nicht irgendwo ins hinterletzte Eck, irgendwo, wo nie Sonne hinkommt, sondern auch die Hochbeete, bedingt auch durch die Pflanzen, die da drin wachsen, dass man da halt einen sonnigen oder vielleicht noch halbschattigen Platz hat, aber ja, auch die Pflanzen brauchen die Sonne. Also wirklich beachten auch.
Genau, das ist eigentlich, weil wir vorhin gesagt haben, Innenhof, da ist natürlich, dass der versiegelt ist, ist ein Punkt. Aber manchmal haben die Innenhöfe halt auch, je nach der Bebauung rundherum, relativ wenig Licht. Also da muss man dann schon drauf achten und nicht erwarten, dass es jetzt im dunklen Innenhof alles ganz üppig wächst und super gedeiht wie eben der Gartenzeitschrift.
Das ist richtig, genau, ja. Aber man hat Möglichkeiten. Klar wird es nicht so schön wie draußen, aber man kann so ein bisschen was schon.
Und grundsätzlich gibt es ja für Hochbeete Bausätze. Also gibt es irgendwas, worauf man achten sollte, wenn man so einen Bausatz kauft, was da dabei sein muss? Oder woran erkenne ich, dass es auch dann gut funktioniert oder dass es vielleicht nicht so gute Qualität ist?
Oh, also ich würde, wenn ich Metall habe, würde ich auf jeden Fall verzinkten Stahl nehmen oder Edelstahl.
Mhm.
Natürlich gibt's auch diesen Kortenstahl, der schaut halt auch wirklich sehr schön aus. Also ich würde da auch ein bisschen nach dem eigenen Geschmack gehen, ganz ehrlich. Und wie es zu meinem Garten oder zu dem Gartenbereich auch passt. Also ich selber, ich habe jetzt keins, schaue mir das aber immer ganz gerne auch an, natürlich auch in irgendwelchen Zeitschriften oder so, aber einfach auch mal so gegoogelt und Hochbeete und dann sieht man so eine Vielzahl und es sind durchaus auch bei den Baumärkten gibt es Möglichkeiten, sehr hochwertige Hochbeete auch zu haben. Also ich würde jetzt nicht immer das Allerbilligste nehmen, sondern wirklich.
Das soll ja auch halten und genau, das soll ja Lammfreude machen.
Ja, also wirklich darauf achten. Und da gibt es also schon auch Unterschiede, auch von den Größen her, was man da so macht. Es gibt auch ganz edle. Das hat jetzt die Freundin einer Kollegin, die hat ganz edle, aus Edelstahl, runde Beete, mehrere so nebeneinander auf so einer Kiesfläche. Schaut also super edel auch aus, passt zu dem ganzen Haus. Also gerade wenn man jetzt sagt, ich möchte es gestalterisch machen, dann wirklich auch auf solche Sachen achten. Sowas passt vielleicht jetzt weniger, wenn ich jetzt ein sehr rustikales Haus habe irgendwie, da könnte man dann auf auch teure und edle Hölzer zum Beispiel gehen. Aber ich kann mir es auch ganz einfach machen und sagen, ich habe da jetzt einen Platz und ich baue vielleicht selber eins mit Rundhölzern. Auch das kann man durchaus machen. Mhm. Also es kommt einfach auch ein bisschen drauf an, was habe ich selber für Vorlieben.
Und welches handwerkliche Geschick habe ich vor allem?
Auch das, ja, genau.
Ja, ja. Ist ja auch nicht so viel. Also ein Punkt fällt mir jetzt noch ein, was bei meinem Hochbeet sehr wichtig war, dass wir unten so ein Geflecht gegen Wühlmäuse angelegt haben.
Genau, das ist richtig. Weil doch, die Wühlmäuse, die mögen das halt sehr gern. Das ist ja immer erwärmt, da sind tolle Sachen da drin. Manche haben auch Süßkartoffeln oder Kartoffeln in ihrem Hochbeet und so. Das mögen die natürlich gerne auch und krabbeln da durch. Oder wenn man jetzt wirklich auch ein Obstgehölz drin hat, die fressen dann die Wurzeln an. Mhm. Ja, also das ist schon wichtig, das hatte ich vergessen vorhin genau, dass man da wie so ein Drahtgeflecht unten auch hinmacht, möglichst engmaschig, dass die auch wirklich nicht hochkommen.
Sie hören die Gartensprechstunde auf BR Heimat. Und es heißt ja immer, nach Allerheiligen muss man den Garten allmählich winterfest machen. Jetzt wird uns gleich die Isolde Keil-Vierheilig erklären, was wir da alles zu tun haben. Aber ich finde es auch ganz schön, Isolde, wenn wir erst einmal hören, was wir jetzt nicht machen müssen. Verblühte Stauden abschneiden zum Beispiel.
Ja, genau. Das ist immer so, der Deutsche hätte gerne einen cleanen Garten im Winter. Nein, das ist es nicht. Bei mir haben schon, die sind die Leute schon vorbeigegangen und gesagt, oh, das ist aber ein verwahrloster Garten.
Gottes Willen.
Dafür freuen sie sich im Frühjahr, wenn wieder alles anfängt zu blühen. Nein, es ist wirklich so, einfach jetzt im Winter auch mal einfach weniger machen. Und gerade das Staudenabschneiden, das, was jetzt schon angesprochen wurde, das sollte man wirklich unterlassen. Schon allein deshalb, weil oft auch Samen sich gebildet haben, was dann jetzt zum Beispiel die Vögel noch holen. Mhm. Es ist auch so, dann sind manche, haben hohle Stängel, wo dann auch Insekten noch sich einbohren und dann überwintern oder unter den abgestorbenen Blättern. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Strukturelement. Also Stauden abschneiden, wenn ich denke jetzt gerade so an das Brandkraut zum Beispiel, das so auf mehreren Etagen wie so kleine Terrassen bildet. Mhm. Zum einen können sich da Insekten drin verkriechen. Zum anderen schaut es einfach toll aus, wenn jetzt dann der Raureif drauf liegt oder so. Also das schaut einfach auch schön aus. Ein Wintergarten ist auch was ganz Tolles. Also
hat eine ganz eigene Ästhetik.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich muss ich es wegtun, wenn jetzt das über den Weg hängt oder so. Da sollte man das schon wegschneiden, einfach auch aus Sicherheitsgründen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wenn ich jetzt hohe Astern habe, die auf den Weg fallen, sowas zum Beispiel, das schneide ich also auch weg. Das habe ich also auch. Oder wenn, selbst wenn jetzt irgendwelche Sachen sehr groß gewachsen sind, auch der Sommerflieder, eigentlicher Schnitt ist ja erst so im April, aber sehr hoch gewachsen ist und die Gefahr von Schnee ist, gerade von nassem Schnee, dass das dann bricht, dann schneidet man den einfach ein Stück zurück.
Mhm, das ist ein bisschen so ein Kompromiss. Mhm.
Genau, dass man da auf Kompromisse dann eingeht.
Oder wenn der Wind was umgeknickt hat, kann man ja mal kosmetisch durchgehen. Aber von der Ökologie her wäre es am schönsten, wenn möglichst viel bleiben könnte über den Winter.
Genau, das ist richtig. Krankes nehme ich natürlich auch weg. Also das wäre schon so, dass ich Krankes wegnehme, um die Neuinfektion im neuen Jahr dann zu minimieren. Sowas. Dann, was man nicht machen sollte, wäre umgraben. Mhm. Also gerade, wenn jetzt so die Beete abgeräumt sind, dass man jetzt schon alles, wirklich alles wegräumt, das braucht man auch nicht machen. Man kann auch die Sachen manchmal einfach stehen lassen und zusammenfrieren lassen. Dann ist es, ja, im nächsten Jahr könnte man manches mit untergraben. Das wäre eine Möglichkeit. Gerade wenn ich jetzt vielleicht auch eine Gründüngung eingesät habe, die ist ja sogar extra da, dass sie eben über den Winter stehen bleibt. Manche ist winterhart, die bleibt stehen, grabe ich unter. Andere friert ab, grabe ich auch im Frühjahr unter.
Also für den Boden ist ja grundsätzlich immer besser, wenn er nicht nackt da liegt, gell?
Genau. Und deswegen entweder Gründüngung oder wenn ich jetzt Laub habe, das ich jetzt weggenommen habe vom Rasen, das kann ich auch auf die Beete dann machen. Kluge Gemüsegärtner haben auch ihre Beete noch stehen mit Feldsalat auf alle Fälle, Spinat, dann ist noch Mangold drauf, dann sind die Herbstsalate, Endivien. Sowas steht alles noch auf den Beeten. Wird es jetzt so einzelne Nächte sehr kalt, also mit Minusgraden, kann man vielleicht mal ein Vlies drüber geben. Mhm. Ansonsten halten die aber auch ganz geringe Minustemperaturen aus. Und es ist nichts schöner, als wenn ich dann frisches Gemüse habe. Oder auch die letzten Möhren sind noch drin. Rote Beete stehen vielleicht noch auf dem Beet. Also die Gärten oder die Gemüsebeete sind eigentlich noch gar nicht so kahl.
Mhm, ja? Also für die gut durchgeplanten Gemüsegärten, da ist ja eigentlich gar nichts kahl im Winter. Ich muss zugeben, bei mir schon, weil ich es auch gar nicht so ganz konsequent durchplanen kann. Aber was immer drauf ist jetzt um die Zeit, ist mein geliebter Zuckerhutsalat.
Ja, wunderbar.
Der ist, also ich bin so ein Zuckerhutsalat-Fan, weil der einfach zu kultivieren ist. Und also zu Weihnachten immer zu sagen, jetzt muss ich noch den Salat aus dem Beet holen erst.
Ja.
Das macht einfach Freude.
Ja, das ist auch schön, weil man, und man geht auch wirklich auch in der kalten Jahreszeit, die einem nicht so ja, Freude macht, vielleicht geht man auch in den Garten, sonst würde man da gar nicht reingehen. Und es ist auch wichtig, dass ich dann auch in der Zeit in den Garten gehe. Und vielleicht habe ich dann doch ein bisschen Lust, weil einzelne Sonnenstrahlen sind und ich nehme mir Eimerle und mache das Unkraut raus. Das ja. Unkraut wächst ja. Nämlich auch bei wenig.
Ist unglaublich. Ja. Kaum ja. Schauen wir einmal kurz nicht hin und dann bilden die eigentlich auch noch Samen jetzt im Winter.
Ja.
Muss man dann echt an, oder?
Ja, also deswegen Unkraut jäten können sie eigentlich den ganzen Winter durch.
Also wenn immer, wenn die Sonne rauskommt, sagt man, ach, gehen wir schnell ein bisschen ja. Einmal durch.
Mhm. Genau, weil das ist dann schon so, gerade Vogelmiere oder so, die blüht noch, die bildet noch Samen. Und was man jetzt wegtun kann, das reduziert den Befallsdruck im nächsten Jahr enorm.
Mhm. Und was ich auch kürzlich gemacht habe, ich habe so Bretter, wo ich drüber, also die Beete abtrennen und die einfach einmal hochheben und schauen, ob irgendwo Schneckeneier sind. Ich habe leider welche gefunden. Nicht sehr viele, wie ich sagen darf. Aber das ist einfach, wenn man die jetzt erwischt, dann hat man nächstes Jahr nicht den Ärger mit den frisch geschlüpften Kleinen, die man ganz schlecht findet dann.
Genau, also das gerade mit den Schnecken. Wir hatten es ja auch teilweise wieder sehr feucht, wo sich die Schnecken auch gut vermehrt haben. Und die legen jetzt oder haben jetzt Eier abgelegt. Und deswegen, wenn man da was findet, dann ist es natürlich sehr positiv fürs nächste Jahr, weil einfach schon nicht so viel da sind. Und das ist eben auch so eine Sache, deswegen keine Empfehlung eben fürs Umgraben. Weil wenn ich jetzt umgrabe, hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, grabe ich um, dann bilden sich so tiefe Ritzen. Mhm. Da legen die Schnecken jetzt noch ihre Eier ab. Und dann sind die schön geschützt da in dem Boden. Und können
die findet man nie wieder.
Genau, und im nächsten Jahr habe ich dann eben diese Schnecken wieder da. Das wäre das eine. Zum anderen, wenn ich umgrabe, ist das ganze Mikroleben da drin im Boden, das ganze Bodenleben durcheinander gewürfelt, was man eigentlich auch nicht will. Und es ist so, wenn es noch sehr mild ist, dann setzen sich noch die Nährstoffe und so, das wird noch alles umgesetzt. Aber es ist keine Pflanze mehr da, die es braucht. Mhm. Also wird es dann eben auch ausgewaschen. Und das will man ja auch nicht.
Und dann geht es irgendwann ins Grundwasser und erhöht die Nitratwerte.
Ja, das geht alles so. Deswegen umgraben, wenn ich einen sehr schweren Boden habe. Und dann sollte der Boden mindestens Kühlschranktemperatur sein mit Aussicht auf Durchfrieren.
Also erst so gegen Ende, was dann Ende November, Mitte Dezember?
Ja, das kommt immer darauf an, auch wo man wohnt, sage ich mal. Also wir sagen dann zum Beispiel, naja, wenn man jetzt genug von den Feiertagen an Weihnachten hat, dann geht man erstmal in den Garten und
Da kann man, umgraben.
Genau, dann kann man auch umgraben. Ja, weil die erfahrungsgemäß ist es jetzt hier bei uns im Würzburger Raum oft erst so ja, nach Dreikönig, wo man eigentlich sagen kann, da wird es richtig kalt.
Mhm. Der Januar ist eigentlich der richtige erste kalte Wintermonat in der Regel.
Ja, also nicht wie früher war es ja wirklich so. Also ich kenne es auch noch, wo man dann so Allerheiligen so das erste Mal die Gräber, oder so die Erika eben draußen hat an den Gräbern und dann kam der erste Frost, war alles kaputt, musste man neu machen. Das haben wir jetzt alleweil nimmer so.
Ja, das war. Also man merkt es wirklich im Garten deutlich, dass sich da die Temperaturen verändern. Gell?
Vorteil, ich kann halt auch noch Salate und sowas zu Weihnachten ernten. Ne? Also das hat natürlich auch was für sich.
Ja, was ist jetzt nach Allerheiligen im Garten noch alles zu tun? Da reden wir gerade drüber und gerade haben wir gehört, dass die Experten vom Umgraben generell eigentlich mittlerweile eher abraten. Und wenn, dann frühestens dann, wenn der Boden schon kurz vorm Durchfrieren ist, besser gesagt, sollte der Kühlschrank Temperaturen haben. Auch unsere verblühten Stauden sollten wir eigentlich besser nicht zurückschneiden. Aber was natürlich schon wichtig ist jetzt, dass man den empfindlichen Pflanzen Winterschutz gibt. Isolde Kalfierheilig, welche Pflanzen brauchen denn überhaupt noch Winterschutz jetzt in den wärmer werdenden Zeiten?
Ja, man darf kann zwar sagen, ja, durch den Klimawandel ist alles sehr viel milder und so, das ist auch richtig. Trotzdem kann man nicht sagen, dass grundsätzlich alles keinen Schutz braucht. Es kann manchmal sein, dass man Stauden gepflanzt hat, die doch ein bisschen empfindlicher sind oder ganz neu gepflanzt sind. Da könnte man ein bisschen schützen. Rosen auch, die jetzt vielleicht jetzt im letzten Sommer gepflanzt worden sind oder erst im ersten Jahr sind. Auch da sagt man ja das Rosen anhäufeln. Das ist ja eine Maßnahme, dass auch die Veredelungsstelle von der Rose geschützt ist. Ist allerdings eine Rose schon viele Jahre im Gartenboden drin, dann braucht man das nimmer machen. Frisch gepflanzte würde ich schon schützen.
Mhm.
Aber auch das alles nicht jetzt schon, sondern wirklich warten, bis es dauerhaft eigentlich kälter ist. Weil die Gefahr ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Rosen jetzt schon anhäufel oder mit Nadelhölzern oder so, also zu Zweigen, wenn ich die da schütze, dann, und es aber so mild noch draußen ist, dann haben die auch Lust, wieder auszutreiben. Also ist schwierig. Also ich würde wirklich so bis Dezember vielleicht warten oder Ende November. Aber jetzt eher noch ein bisschen warten, weil die Temperaturen einfach das noch nicht hergeben, dass es so dauerkalt ist.
Also wir haben zwar jetzt so um den Gefrierpunkt, so gerade drüber oder ein bisschen drunter Asche in manchen Gegenden,
aber tagsüber,
das dauert ja nicht so lange.
Und
wird dann wieder milder.
Genau, und tagsüber haben wir es eigentlich auch noch relativ mild. Also da lieber auch ein bisschen warten. Oder zum Beispiel hier bei uns haben wir ja auch Feigen draußen und so. Abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Also das ist ganz wichtig, immer den Wetter oder das Wetter ein bisschen so im Blick zu haben. Und erst bei durchgängigeren, kühlen Temperaturen dann auch diesen Schutz anbringen mit Laub, mit Stroh zum Beispiel. Also ich mache das auch bei meiner Feige, die steht draußen im Gartenbeet. Und wenn es dann wirklich dauerkalt wird, dann habe ich noch Stroh. Und mach einfach das im Bereich unten so ein bisschen aufhäufeln, dass einfach das vom Boden her, dass es dann nicht so kalt ist. Weil selbst wenn eine Feige erfriert von oben, treibt die von unten wieder kräftig aus.
Und auch bei den Rosen, du hast jetzt auch gesagt, wenn dann von unten anhäufeln, also dass man den ganzen Austrieb muss man jetzt nicht schützen.
Nein, nur wirklich von unten her. Es ist ja auch so, die Rosen werden ja auch wieder geschnitten, so Ende März, April. Da schneidet man ja auch ziemlich stark zurück, dass sie wieder kräftig austreiben. Nein, also wirklich nur so im unteren Bereich eigentlich. Und wenn die wirklich schon Jahre drin sitzen, dann ist das auch nicht mehr zwingend nötig. Vielleicht wirklich, dass man sagt, okay, zweite Chance des Christbaums, die Zweige abschneiden und die dann noch so hinmachen. Das langt auch von der Zeit eigentlich. Mhm. Anders ist natürlich, wenn ich jetzt ein Rosenhochstämmchen habe, da ist es schon so, da sitzt ja die Veredelungsstelle oben.
Ah ja.
Da muss ich dann schon ein bisschen besser aufpassen und da dann das Stämmchen eventuell ein bisschen zurückschneiden auch. Und den halt schauen, dass diese Veredelungsstelle mit eingepackt ist. Dann nimmt man dann entweder so Jute-Material oder auch Vlies, dass ich dann so großzügig darunter mache. Aber bitte nichts mit Folie.
Also keine Plastik,
sondern
Naturmaterialien muss man nehmen.
Ja, ich meine, das Vlies ist auch ein Kunststoffmaterial, aber es ist luftdurchlässig. Weil wenn ich jetzt eine Folie habe, die ist eben nicht luftdurchlässig und dann bildet sich Kondenswasser, das kann wieder gefrieren und dann fault es auch da innen drin. Also wichtig ist die Luftdurchlässigkeit. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also man sagt umgangssprachlich, das zerstickt ja da drin, aber ja, in Wirklichkeit genau. Sind es die Prozesse, die du jetzt geschildert hast, dass sich eben Fäulnis bildet, Bakterien genau. ansiedeln. Und
genau, oder so. Eben auch das, klar, es erstickt dann drunter, insofern auch, wenn dann Sonne draufkommt, dann wird es ja richtig warm da unten drunter und also das ist sehr ungünstig. Ja. Ja.
Okay, also Jute merken wir uns, Fichtenzweige gehen, Stroh hast du vorhin genannt.
Genau, das Vlies geht auch, weil es einfach ein schönes, also kriegt man in größeren Abpackungen auch. Also gerade wenn man größere Sachen schützen möchte, auch das kann man dann damit eigentlich ganz gut einpacken, sage ich jetzt mal. Wichtig ist auch, wenn ich jetzt Pflanzen in Kübeln habe, also winterharte Pflanzen in Kübeln. Sei es jetzt irgendwie ein Obstgehölz, also so ein Strauch, also so ein oder Beerenobst oder ein Weinstock, dass ich den Wurzelbereich schütze. Das ist eigentlich das Wichtige. Da ist nicht so das Wichtige, dass ich oben dran das schütze, sondern unten der Topf. Weil das Problem bei Pflanzen in Töpfen ist ja, dass die dann auch bei starker Kälte durchfrieren können und dann frieren die Wurzeln.
Das ist natürlich schlecht.
Das ist, genau, und das ist eigentlich das Wichtigere, dass ich den Topf schütze. Das oben ist in der Regel winterhart.
Okay, und das macht man am besten, indem man ein bisschen in Laub einpackt zum Beispiel?
Das könnte man machen. Auch da wieder das Vlies rum oder Noppenfolie außen rum wickeln. Da ist es jetzt ja nicht so wichtig, dass da viel Luft hinkommt wie oben.
Beim Topf ist ja was anderes.
Genau.
Da kann auch die Noppenfolie.
Genau, also das mache ich auch. Kann man dann übrigens auch ein bisschen schön machen, wenn es sehr kalt ist, dass man das zum Beispiel eben mit einer großen Schleife dann noch ein bisschen macht. Dann hat man auch ein gleiches Deko-Element.
Ah ja, über die Deko würde ich gerne in der nächsten Stunde ein bisschen ausführlicher mit dir reden. Also über die, die man selber sammeln kann, aber auch Sachen, die man jetzt kaufen kann. Der beliebte Weihnachtsstern zum Beispiel, weil ich weiß, dass du ganz interessante Dinge zu erzählen, wo die Weihnachtssterne eigentlich herkommen bei uns und wie wir die dann pflegen müssen, damit die im Haus besonders gut halten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Noch bis 12 mit der Edith Schuhwald am Mikrofon. Ich sage herzlich willkommen zur letzten Gartensprechstunde des Jahres. Und was immer Sie noch für Fragen an unsere BR Heimat Gartenexpertin, die sollte Keil vierheilig haben. Jetzt wäre die letzte Chance, dass Sie noch eine Antwort bekommen. Aber schreiben Sie uns gern an studio@br-heimat.de. Und wenn Sie ja gar keinen Garten haben, aber gern einmal vielleicht einen Weihnachtsstern im Topf kaufen, da hören wir gleich, wo unsere Weihnachtssterne eigentlich herkommen und wie die daheim dann besonders gut halten. Der Weihnachtsstern, der zählt ja zu den meistgekauften Topfpflanzen in Deutschland und ich muss zugeben, ich weiß eigentlich sehr wenig über diese Pflanze und eigentlich nur, dass das, was auf den ersten Blick ausschaut wie die rote Blüte, ja gar keine Blüte ist. Was ist denn das dann, Isolde?
Ja, das gibt es ja in den Farben Rot hauptsächlich. Ja, das sind Hochblätter. Das sind eigentlich gefärbte Blätter und eben nicht die Blüten. Die Blüten, das ist nur dieses kleine Böpperle, sage ich mal, in der Mitte. Das sind die Blüten, die dann kommen. Und die, wenn man da genau hinschaut, dann gehen die auch auf und haben so gelbe Fäden dann da drin. Das ist eigentlich die Blüte. Und das Farbige, das, was man von Weitem sieht, das sind Hochblätter.
Hochblätter. Und wieso macht die Pflanze die in Rot? Da kann sie ja gar keine Photosynthese betreiben, oder?
Ja, das ist richtig. Aber die verfärbt sich ja auch erst mit der Zeit. Die gibt es übrigens auch nicht nur in Rot, sondern natürlich auch in verschiedensten Rottönen
inzwischen,
mittlerweile. Genau, in Cremefarben, aber auch ganz knallweiß, also das ist jetzt auch so was Neueres, dass man das rausgefunden hat, dass es eben so knallweiß. Man sieht auch gesprenkelte in so Orangetönen oder gelblich mittlerweile. oder auch so ganz gekringelte Blätter obendran, so Hochblätter. Also es ist eigentlich für jeden mittlerweile schon was dabei. Ja, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Was hast du?
Die Frage war nur, ob das, was das ist, wenn es keine Blüte ist. Das hast du schon
beantwortet. Ja, genau, das sind die Hochblätter. Genau. Genau. Und dass die Pflanze die eben auch nur bildet, wenn sie ein gewisses Maß an Dunkelheit hat. Also hört sich, also es ist eine obligatorische Kurztagspflanze. Das heißt, erst wenn die Tage wirklich kürzer sind, dann bildet dieser Weihnachtsstern auch diese bunten Hochblätter.
Ah. Und drum ist er wahrscheinlich auch zum Weihnachtsstern geworden, weil das eben jahreszeitlich gut passt bei uns.
Richtig, genau, denke ich auch, ja.
Und wo kommt der ursprünglich her? Also die meisten Topfpflanzen haben ja irgendwo eine wilde Heimat, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist auch beim Weihnachtsstern so. Der kommt eher aus den tropischen Laubwäldern von Mexiko und Mittel- und Südamerika. Also da merkt man schon, wo kommt der her? Der verträgt also keine Kälte. Mhm. Und dort ist er eben so ein immergrüner Strauch, der eben das ganze Jahr überwächst, schaut eigentlich nicht schön aus. Sehr sparrig auch.
Hast und du schon in Natura gesehen, offenbar, oder?
Nee, nur auf Bildern eigentlich. Aber dort wächst er auch so ganz spärliche Verzweigungen. Und es ist einfach schon verwunderlich eigentlich, dass aus so einer Pflanze dann wirklich auch so eine kleine, kompakte Pflanze wird, die ich dann auf meinem Tisch oder aufs Fensterbrett stellen kann.
Also, die Kunst der Züchtung.
Ja, das will ich schon so sagen, genau.
Wo sind denn so, haben wir in Bayern auch wirklich Züchter für Weihnachtssterne oder werden die hier hauptsächlich kultiviert?
Auf jeden Fall haben wir in Deutschland Züchterfirmen, verschiedene, also auch, und auch im benachbarten Ausland. So in Südtirol, Italien haben wir, aber auch in Deutschland haben wir einige Züchter. Und die züchten wirklich diese Pflanze erstmal hier. Und dann ist es so, dass die, wenn die eine Pflanze gefunden haben, die wirklich was Neues ist, dann werden dann auch mit der Zeit werden Mutterpflanzen in warmen Ländern aufgebaut. Also Mutterpflanzen, das heißt, das sind dann Klone oder das sind dann Pflanzen eben von diesem Weihnachtsstern, der hier gezüchtet ist. Die kommen dann eben in warme Länder. Das wäre jetzt Kenia, Äthiopien, Teneriffa zum Beispiel. Da haben diese Züchterfirmen eigene Betriebe. Mhm. Und da ist Langtag. Ich habe vorhin gesagt, das ist eine obligatorische Kurztagpflanze, um diese roten Blätter oder diese farbigen Blätter zu bilden. Dort will ich das aber ja nicht. Dort will ich ja ganz viele Stecklinge machen. Mhm. Und deswegen sollen die das gar nicht ausbilden. Aber das sind immer dieselben Pflanzen von. Das weiß man ja, Stecklinge, das ist immer die Mutter oder schauen die Töchter aus wie die Mutter. Genau. Und da macht man eben Stecklinge. Die kommen dann wieder zurück nach Europa. Dort werden sie bewurzelt und dann kommen sie, werden sie, also Europa kann auch Deutschland sein, dann werden sie in deutsche Gartenbaubetriebe verschickt. Und die bewurzelten und die werden dann hier bei uns getopft und angezogen, kultiviert. Und da gibt es ganz viele große Betriebe auch in Deutschland, diese Pflanzen findet man dann eben in Gartencentern vor allem, also Bernetzdener beispielsweise nenne ich jetzt einfach mal.
Ja, Rhein am Lech kennt man bei uns.
Genau, da haben wir sogar eine Gärtnersiedlung nebendran stehen, wo einfach auch diese Weihnachtssterne dann kultiviert werden. Weihnachtssterne sind ein bisschen empfindlich auch für den Transport, deswegen holt man die nicht aus Spanien her, sondern die werden dann vor Ort, sag ich mal, also nicht in zu weit weg kultiviert und dann eben transportiert in die Gartenbau oder in so Gartenverkaufsstellen oder Pflanzenverkaufsstellen, Gartencenter.
Und wenn ich mir jetzt einen aussuchen möchte, was kannst du uns für Tipps geben, worauf man da achten soll, dass wir auch einen guten erwischen, der dann auch zu Hause eben entsprechend lange halten kann?
Also empfehlenswert ist auf jeden Fall, in einen guten Gartencenter zu gehen, sage ich jetzt mal, oder in den Gartenbaubetrieb direkt oder auch in ein Floristgeschäft.
Aber die gibt es ja auch im Supermarkt oft.
Genau, aber beachten Sie mal, wo stehen die? Stehen die irgendwo ganz hell und zugfrei, dann ist es okay. Stehen die aber im Eingangsbereich, wo dauernd die Tür auf und zugeht, gerade eben, wenn Temperaturen um 0 Grad draußen herrschen und immer ein Luftzug ist, da halten die nicht so wirklich toll. Oder wenn sie dann schon dastehen und die Blätter alle hängen lassen, ist nicht so toll. Der Weihnachtsstern hätt's gern gleichmäßig warm, hätt's gern zugfrei, die Erde feucht oder leicht feucht, aber nie nass, weil sonst gibt's eben dann auch Wurzelfäulen, genau. Auch mit dem Austrocknen von der Erde hat das nicht so gern. Also wenn Sie einen Weihnachtsstern kaufen, dann schauen Sie so ein bisschen auch danach, wo steht er.
Und also daheim dann mal. Oder beim Kaufen
beim Einkaufen jetzt auch schon.
Wo wird er verkauft?
Genau.
Zieht es da, dann lasse ich ihn stehen. Ich kaufe ihn lieber da, wo es so ist, wie es ihm bei mir zu Hause dann auch gefällt.
Genau. Und gute Gartenbaubetriebe, also wenn es jetzt im Endverkauf ist, die wickeln den auch noch mal ein bisschen in so Papier ein, dass er einfach geschützt ist, bis er dann daheim an seinem Platz steht.
Mhm. Und welchen Platz suche ich jetzt aus für meinen Weihnachtsstern?
Also nicht zu dunkel wäre wichtig. Lieber heller. Dann
muss er am Fenster stehen oder kann man auch dekorativ
zwingend
auf den Tisch stellen?
Irgendwie? Ja, also bei mir steht er eigentlich schon auf dem Tisch. Ich habe meistens eben so klein und kompakte immer ganz gern. Mhm. Also bei mir steht er auf dem Tisch, aber auch da möglichst nicht in der dunkelsten Ecke, sondern wirklich auch da heller oder vielleicht dann schon auch mal, wenn man jetzt nicht dauernd im Tischbereich sich aufhält, auch mal da einfach ins Helle wieder stellen. Also das wäre schon gut. Aber wichtig ist, dass er vor allem, wenn man lüftet, dass er da Zugluft frei steht. Mhm. Also das wäre ganz, ganz wichtig eigentlich.
Und kann man den jetzt eigentlich auch über mehrere Jahre haben?
Ja.
Oder?
Ja. Ja. Da habe ich auch eine Freundin, die hat einen Weihnachtsstern bestimmt schon 4-5 Jahre und sie macht auch immer Stecklinge davon. Mhm. Und das ist eigentlich sogar eine ganz gute Sache. Also wenn ich jetzt einen Weihnachtsstern habe, der auch nach Weihnachten wunderbar schön eigentlich noch ist, kräftig wächst, aber ich will ihn auch kompakter halten, dann kann ich eben da gleich Stecklinge auch davon machen. Die kann ich auch in Wasser einfach einstecken, vorher vielleicht mal mit ins heiße oder ins warme Wasser oder mal kurz mit einem Feuerzeug ein bisschen so.
Echt?
Ja, wegen dem Milchsaft. Das hat man sicherlich schon mal gemerkt, der Weihnachtsstern, der hat Milchsaft. Mhm. Entweder wenn man die Blätter verletzt, dann geht so weiße Milch raus oder man schneidet was ab. Man kann ja manchmal auch sagen, okay, ich nehme jetzt die Pflanze an sich ist jetzt nicht mehr schön, der ist jetzt mal ausgetrocknet gewesen, aber ich will die letzten Hochblätter da noch irgendwie ein bisschen farbig haben, dann kann ich mir das auch als Schnittblume machen, dann nehme ich ein bisschen ein Feuerzeug halt unten hin, dass der Milchsaft nicht mehr weiter ausläuft und dann kann ich die auch ins Wasser stellen.
Und dann bewurzeln die, wenn man...
Ja, also wenn man Stecklinge macht, die bewurzeln und dann kann ich die... Ja, wie andere Stecklinge auch, weiter kultivieren in gutes Kultursubstrat hinein, also eine Blumenerde, die durchlässig ist.
Und das muss aber dann schon ans Fenster, weg, die brauchen ja dann Licht.
Die brauchen, das ist eben, da meint man immer, es ist eine Kurztagspflanze, die lasse ich irgendwo im Dunkeln stehen. Nee, die braucht eigentlich, vor allem im Sommer über, braucht die sehr viel Licht, um auch kräftig zu wachsen. Und dann kommt eben das mit dem Kurztag ins Spiel, dass sie ja nur färben, wenn sie Kurztag haben. Entweder wohne ich irgendwo, wo nachts auch wirklich kein Licht ist, ist oft selten. Andere machen das so, die nehmen einen Karton und stülpen dann einen Karton drüber.
Über Nacht immer.
Über Nacht, genau. Oder stellen es in den Schrank. Machen auch manche.
Ja.
Aber das ist eben, wie eben gerade gesagt, über Nacht. Man darf das
nicht vergessen.
Genau, das ist nämlich auch. Also wirklich nur diese 12 Stunden Dunkelheit oder vielleicht auch 13 Stunden, 14 Stunden Dunkelheit, aber der Rest der Zeit sehr hell.
Mhm.
Und das ist ganz wichtig. Ich weiß noch, zu meiner Lehrzeit, da war das auch so, dass wir immer schwarze Folien am Abend oder wenn Feierabend war, drüber gezogen haben über die Weihnachtssterne und früh am Morgen wieder zurück.
Mhm.
Weil dieses Gewächshaus war neben einer Straßenlaterne.
Ach so.
Und das ist so viel Licht gewesen, da hätten die nie gefärbt.
Aha, interessant. Und wann muss man das anfangen mit dem drüberstülpen oder schauen, dass sie nachts wirklich dunkel sind?
Ja, meistens so 12, also es gibt unterschiedliche Sorten, zwischen 9 und 16 Wochen etwa.
Bevor vorher. Sie die roten Blätter haben
ja,
sollen.
Ja. Mhm.
Ja, also da ist man schon beschäftigt. Aber den Sommer über, was mache ich mit meinem Weihnachtsstern den Sommer über? Was gefällt Ihnen?
Schön hell, den könnte ich theoretisch sogar im Sommer, also wirklich in den Sommermonaten auch draußen mal im geschützten Ort stehen haben. Ja, gießen, wässern, düngen, dass er einfach schön kräftig wird.
Also ich muss sagen, ich finde es immer reizvoll, dass man versucht, dass so Pflanzen, die eigentlich als Wegwerfpflanzen verkauft werden, dass man die erhält, solange es geht, weil mir tut es immer um jedes Lebewesen leid, wenn man sagt, oh, jetzt ausgedient, zack, raus. Das ist jetzt schon was, was einen ein bisschen anregt, dass man es mal versucht, dass man seinen Weihnachtsstern vielleicht sogar über mehrere Jahre kultiviert. Da danke
ja,
ich dir für diese Tipps.
Durchaus mal ausprobieren. Wie gesagt, die eine Freundin da, die seit vielen Jahren ein und ich wundere mich immer und sie sagt, ach, das ist doch easy. Ich mache da immer auch Stecklinge, die verschenke ich dann.
Ja, ist eigentlich das ist auch mein eine persönliches schöne... Geschenk.
Genau, ja, ja.
Wunderbar. Habe die Ehre mit der letzten Gartensprechstunde des Jahres und da haben wir gerade gehört von der Isolde Keil-Vierheilig, dass der Weihnachtsstern eigentlich gar keine Wegwerfpflanze sein muss, sondern den kann man auch das ganze Jahr über kultivieren, über mehrere Jahre. Und wenn man ein bisschen geschickt ist, dann kann man über Stecklinge sogar selber vermehren und hat ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk. Und apropos Weihnachtsgeschenk, je ungemütlicher das draußen wird, desto mehr Lust kriegt man vielleicht, dass man jetzt allmählich an die Advents- und Weihnachtsdeko denkt. Gibt es natürlich alles fertig zum Kaffee, aber Naturmaterialien sind natürlich eigentlich doch viel schöner, oder Isolde?
Ja, also das ist richtig. Also vor allem jetzt noch so im November, da freut man sich wirklich auf Weihnachten. Aber es sind immer noch mal ein paar schöne Tage, auch da, wo man vielleicht mal einen Spaziergang macht. Und den sollte man auch gleich nutzen, um da ein bisschen ja, mit offenen Augen zu gehen und sich auch eine Schere vielleicht mitzunehmen oder eine Tüte, wo man ein bisschen sammeln kann. Sei es jetzt irgendwie Zapfen zum Beispiel oder auch schöne Triebe mit Schlehen dran oder wo Flechten drauf sitzen. All sowas oder Hagebutten, sowas kann man eigentlich ganz gut ja, in die Deko mit einbauen. Zunächst ist jetzt erstmal eine Winterdeko und wenn dann vielleicht später dann noch eine kleine Kugel dranhängt oder so, dann glitzert das auch dann alles für Weihnachten schön.
Bist du so ein bisschen begabter in der Richtung?
Begabt, also es gibt sicherlich Begabtere, aber mir macht es Spaß, damit auch ein bisschen zu experimentieren. Mit einfachen Sachen eigentlich auch. Zum Beispiel habe ich auch ein sehr großes oder eine große Glasvase, die dann einfach mit großen Zapfen auch gefüllt wird. Das schaut eigentlich auch immer oder gefällt mir sehr gut. Und wenn es dann wirklich in die Advents-Weihnachtszeit geht, dann nehme ich da auch noch Kugeln dazu, die ich dann mische mit diesen Zapfen und dann glitzert es, wie gesagt, auch. Oder manchmal habe ich auch schon so eine Lichterkette, so eine kleine, so mit reingelegt. Das schaut einfach schön aus und ist eigentlich ganz einfach gemacht, sage ich mal.
Und welche Zapfenarten nimmst du? Kiefernzapfen wahrscheinlich eher als Fichtenzapfen. Jetzt,
ja, so genau. Kiefern in allen möglichen Größen. Also ich habe eben auch immer eine Tüte dabei und dann sammle ich die Sachen. Sei es jetzt an der Nordsee, wo wir waren, da habe ich im Sommer natürlich dann oder im Frühling habe ich dann auch schon so große Kiefernzapfen, die dann dabei sind. Dann gehe ich aber hier bei uns zum Beispiel auch im Fränkischen mal spazieren. Dann finde ich kleine Kiefernzapfen oder auch Erlenzapfen, das ist auch was sehr Schönes.
Oder Lärchenzapfen liebe ich.
Ja,
die sind
auch
ganz süß.
Genau, also je nachdem, wo man auch wohnt, findet man sehr unterschiedliche Zapfen und durchaus wirklich mitnehmen und dann kommt einem schon Ideen, was man damit auch ein bisschen machen kann. Oder selbst wenn man jetzt kein so ein großes Gefäß hat, die Erlenzapfen zum Beispiel, die habe ich in so ein Wegglas, hat man ja vielleicht noch. Und da habe ich auch so eine kleine Lichterkette drin und habe das mit kleinen Kugeln und eben so Zweigen mit Erlenzapfen dran. Also die gehen dann so ein bisschen raus aus dem Glas. Also es schaut einfach auch relativ natürlich aus, finde ich jetzt mal. Und ist eine recht simple, einfache Dekoration auch.
Ich sage ja immer, die Natur ist eigentlich der allergrößte Künstler.
Ja.
Und man muss es eigentlich nur anschauen und finden. Also ich bin überhaupt keine, ich habe gar kein Dekotalent, aber ich tue manchmal einfach nur einen Zweig mit Schlehen genau. Früchten.
Ja, ja.
Einen in eine Vase, schaut sofort gut aus.
Ja, genau, das ist es auch, ja. Oder wenn man jetzt anfängt, dass man sagt, in so Kränze oder in so Kranzformen, selbst wenn ich jetzt einfach nur lange Efeuranken habe, die mir zusammenbinde, selbst nur in sich, ohne irgendwelches andere Material, kann ich einen Kranz machen und den noch mit was anderem bestücken. Und schon habe ich so diese Adventskranz-Stimmung eigentlich auch schon ein bisschen eingefangen. Mhm. Also das geht eigentlich ganz gut, erst so mit Herbstsachen, später dann mache ich es einfach vielleicht frisch, dann kann ich es mit weihnachtlichen Sachen machen. Oder neulich bin ich auch spazieren gegangen durch den Wald und dann waren so kleine Triebe von Kiefern und von Fichten oder Douglasie oder so. Da habe ich dann mir auch schon die Zweigchen einfach mitgenommen, schon ein bisschen in die Herbstdeko mit rein und schon wird das Ganze herbstlich, weihnachtlicher. Mhm. Also es geht einfach so Woche für Woche immer so ein bisschen mehr Richtung Weihnachten.
Ja, so soll es eigentlich sein, dass man das so nach und nach aufbaut, nicht, dass man die Vollstoff schon die Weihnachtsdeko hat, die dann so bleibt bis Weihnachten, sondern dass es immer, wie du es beschreibst, also so Stufe für Stufe immer Richtung Advent immer weihnachtlicher wird.
Ja, also das mache ich dann eigentlich auch ganz gern. Oder es gibt ja auch in der Natur Sachen, die diese Weihnachtsstimmung auch verstärkt ausdrücken, seien es jetzt zum Beispiel auch so Zieräpfel. Gibt es ja auch in ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, die ja Kugeln schon diese Kugelform an sich schon haben. Mhm. Genau. Ja, oder dieses Rot, klassische Rot, also das liebe ich ja eigentlich schon auch. So richtig knallrot sind ja Chili-Früchte.
Ja, das ist wahr. Mhm.
Und ganz und ehrlich, ich habe ja Hagebutten, aber gerade den Chili, ich esse den ja nicht so gerne, ja, aber ich habe den trotzdem immer im Garten und da gibt es ja eine Sorte, die heißt Lila Luzi, die dann schließlich knallrot abreift. Kleine rote Chili. Und die trockne ich und verwende die auch in meiner Weihnachtsdeko. Einfach wegen der Farbe, die da wirklich dieses tolle Rot drin ist. Also,
ja. Und jetzt fällt mir gerade ein, also der Klassiker ist ja, dass man am 4. Dezember seine Barbara-Zweige schneidet. Gibt es dafür auch einen botanischen Grund oder könnte man jetzt auch Zweige schneiden, die halt dann früher aufblühen?
Ja, das mit den Barbara-Zweigen, ja, das hat man früher wirklich auch traditionell gemacht. Ich meine, das hat ja auch einen Hintergrund, eben an dem 4. Dezember, eben wegen der Barbara. Aber es war so, dass wir ja früher schon immer Fröste eigentlich hatten. Mhm. Und damit hat die Pflanze schon Anzeichen gehabt, oh, es ist Winter. Und wenn ich sie dann ins Warme hole, dann fängt sie an und öffnet ihre Blüten. Weil die Blüten werden ja eigentlich schon im letzten Sommer angelegt.
Ja, genau. Und aber sie müssen erstmal den Frostimpuls haben.
Ja, und das wird jetzt mit der Zeit immer ein bisschen schwieriger, weil wir kaum Fröste haben bis dahin.
In Unterfranken ist es noch seltener als in anderen Gegenden von Bayern natürlich.
Mhm. Also das dadurch wird es halt auch schwieriger, dass die schön vor allem gleichmäßig auch aufgehen. Die brauchen halt so einen Kältereiz. Und wenn der Kältereiz da ist, dann ist auch die Möglichkeit wirklich, dass die bis Weihnachten dann gleichmäßig aufgehen. Und das hat man leider halt dann nimmer so.
Kann man da nachhelfen? Also bei den Schlehenfrüchten, die kann man ja in die Gefriertruhe auch legen, damit diese Bitterstoffe sich ein bisschen, Gerbstoffe sich ein bisschen abbauen. Kann man das bei den Zweigen auch machen, dass die dann schöner
blühen? Ja, man sollte halt, also Gefriertruhe ist halt schon sehr kalt. Da sollte man halt, wenn dann überhaupt darauf achten, dass es nicht zu lang drin ist. Mhm. Also das
Minus 18 ist jetzt eine normale Wintertemperatur. Gell?
Genau, also wenn, dann würde ich es vielleicht nur relativ kurz, ein paar Stunden, aber jetzt nicht über Nacht oder zwei Tage oder so, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Später dann, wenn man geschnitten hat, dann eher so ins handwarme Wasser noch ein bisschen, was ich dann immer wechsle. Das ist übrigens auch wichtig, wenn ich Barbara Zweige schneide, dass ich das Wasser immer wechsle. Mhm. Und dann vielleicht auch die das ist ja ein Gehölz, das vielleicht auch nochmal neu anschneide, weil die Gefahr kann sein, dass sich da auch Organismen oder irgendwie so, dass sich das halt anhängt und dass das dann das Wasser fault und dann auch das Wasser nicht mehr so toll in den Zweig hinaufkommt, einfach, dass es nicht aufblüht. Also das wäre wichtig, dass man das eben macht, dass man es immer wieder neu anschneidet und neues Wasser.
So, wie oft machst du das? Jede Woche oder mehrmals?
Ja, so alle 2-3 Tage wäre eigentlich so am besten, ja. Mhm. Ja.
Oh, das ist ja richtig Arbeit.
Ja, aber das ist halt auch, das ist wirklich auch gut mit der Wasserversorgung auch, ganz klar.
Und immer, wenn man sich mit was beschäftigt, dann hat man umso mehr Freude, wenn es dann funktioniert. Ja. Wenn man es jetzt einfach hinstellt und vergisst 3 Wochen und nach 3 Wochen sagt man, ach, wird wohl nichts, schmeißt es weg. Aber wenn man es echt, so wie du sagst, alle 2-3 Tage das Wasser wechseln und neu anschneiden.
Ja.
Und dann ist ja selbst die Freude viel größer.
Ja, selbst wenn man es alle 4-5 Tage macht. Einfach, man geht wieder hin, man freut sich, man merkt auch,
man beobachtet es aktiv.
Genau, dass die Knospen auch dicker werden. Mhm. Na, man verwendet ja in der Regel auch Pflanzen, die im Frühling blühen. Also das könnten jetzt Kirschen, Zierkirschen sein, sind ja die Klassiker eigentlich. Auch der Winterjasmin, die Forsythie zum Beispiel, auch Apfelzierquitte oder auch der Pfirsich. Sowas geht dann eigentlich ganz gut, dass man das dann eben
oder Schlehen, wie wir gerade gesagt haben.
Ja, die würden auch gehen. Genau, die Schlehen gehen auch. Also alles, was so im Frühling eigentlich blüht, dass man das dann verwendet, eben als diese klassischen Barbara-Zweige dann auch. Ja.
Letzten Gartensprechstunde des Jahres. Und eins ist klar, Hobbygärtler haben ja das ganze Jahr draußen eine Beschäftigung. Auch wenn es jetzt nach Allerheiligen ein bisschen ruhiger wird, wir haben es vorhin gehört, es rentiert sich immer, dass man mal wieder durchgeht, das Unkraut im Griff behält. Und nicht zu vergessen, es ist ja immer noch Pflanzzeit. Wie lange kann man eigentlich noch pflanzen, Isolde Kalfierheilig?
Ja, im Grunde kann man so lange pflanzen, solange der Boden offen ist, also nicht durchgefroren. Und ich kann jetzt noch Zwiebelblumen pflanzen. Ich kann vor allem auch Gehölze pflanzen, gerade die robusten Gehölze, Heckengehölze oder auch Rosen. Die werden jetzt auch vor allem wurzelnackt angeboten.
Das heißt auch preisgünstiger?
Genau, wurzelnackt. Das heißt jetzt einfach wirklich, dass da nur... Also die kann man ja auch online bestellen oder so. Die sind dann wirklich nur Pflanze und Wurzeln.
Keine Erde drauf.
Keine Erde, damit auch, eben dadurch auch kostengünstiger. Und das gibt halt auch Vorteile, warum ich jetzt sage, ich pflanze jetzt erst. Zum einen ist es wirklich so, dass der Boden eigentlich noch warm ist. Der ist eben noch nicht durchgefroren oder noch nicht so kalt. Dadurch können sich noch Wurzeln bilden.
Wie lange ist denn warm beim Boden? Wie kalt muss der sein, dass man sagt, jetzt passiert eigentlich gar nichts mehr?
Ja, also selbst wenn nichts mehr passiert, solange aber offen ist, es ist aber so, dass die Pflanzen da,
die Wurzeln trotzdem
einfach, die bleiben drin und wachsen halt, sobald dann einfach wärmer ist oder so, dann fangen sie wachsen an. Mhm. Also deswegen ist es schon, dieses Wurzeln, nackte Pflanzen ist eigentlich schon, wie gesagt, möglich, solange der Boden offen ist. Also angeboten wird auch in der Regel erst ab Mitte, Ende Oktober.
Mhm. Das heißt, jetzt fängt es gerade an.
Genau, und bis in März rein. Und dann wird es auch nicht mehr angeboten, weil dann ist es wurzelnackt auch nicht mehr möglich. Mhm. Wenn es jetzt doch einmal sehr kalt werden soll oder sehr kalt ist und ich habe solche Pflanzen und konnte die aber noch nicht an Ort und Stelle einpflanzen, dann schlage ich die ein, sagt man. Dass man die irgendwo mit Erde noch zudeckt oder so, dass einfach die Wurzeln geschützt sind.
Bevor
es dann wirklich an den Standort kommt. Genau. Das ist ganz wichtig. Und wenn man sowas auch bestellt hat, da ist auch immer eine Beschreibung dabei, wie man das genau richtig macht. Mhm. Dass man eben, wenn man pflanzt, dass man die beschädigten Wurzeln abschneidet, dass man auch die großen ein bisschen einkürzt. Oder eben, wenn es eben nicht möglich ist, dass man es eben vorher noch einschlägt irgendwo. Da kann man auch alte Blumenerde nehmen, die oben drauf geben oder so, dass das einfach geschützt ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und eben die robusten Gehölze, die kann ich jetzt pflanzen. Was ich nicht machen sollte, wäre jetzt zum Beispiel Weinreben, Kiwi, Pfirsich oder sowas, was ja eh empfindlich ist. Mhm. Solche Sachen pflanze ich besser dann im Frühjahr. Wurzelnackt eben Rosen ist wirklich eine ganz tolle Sache. Oder eben auch Obstgehölze, dass ich die jetzt pflanze. Eben die Feuchtigkeit, die Winterfeuchtigkeit, das ist halt auch noch was. Gerade hier bei uns in Unterfranken oder in vielen fränkischen Regionen ist es halt im Sommer über sehr trocken. Und wenn ich dann erst im Sommer oder im Frühsommer einpflanze, dann habe ich auch Probleme, dass ich immer wässern muss.
Mhm. Ja. Also der Hauptvorteil, also grundsätzlich haben wir zwei Phasen, wo man sagt, da ist Pflanzzeit im Herbst und im Frühling. Mhm. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich für fast alle Gehölze, die jetzt nicht super frostempfindlich sind, ist der Herbst eigentlich die günstigere Jahreszeit,
ja,
oder?
Ja, mhm, das ist eigentlich schon richtig.
Und dann könnte man, weil du gesagt hast, man, es geht im Prinzip bis März. Also das war mir jetzt nicht klar, dass man es sogar im Januar und Februar, wenn halt eine milde Phase ist, dass man da auch pflanzen könnte.
Ja, das kann man durchaus bei diesen Sachen machen. Die Baumschulen, die verschicken das dann auch trotzdem in dieser Zeit eigentlich, ja.
Das heißt, man könnte sich ja auch Pflanzen zu Weihnachten wünschen.
Ja, das ist durchaus möglich. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe zum Beispiel Rosen schon zu Weihnachten verschenkt. Die müssen halt dann, wie gesagt, schnell eingeschlagen werden bei dem Beschenkten. Ist mhm, aber eine schöne Sache eigentlich, weil gerade Rosen gibt es ja unendlich viele. Mhm. Und dann kann ich auch ein bisschen darauf achten, was möchte der Beschenkte, wie viel Platz hat er, wie schaut der Garten aus? Habe ich jetzt jemanden, der eigentlich nur Balkonterrasse hat? Da bieten sich dann Kleinstrauchrosen an zum Beispiel, die vielleicht auch weniger, oder Rosen, die weniger Stacheln haben, weil ich da einfach auch enger dran bin an denen. Habe ich so einen Naturgarten, dann warum nicht auch mal eine Remblerrose, die dann in den alten Baum rein wächst. Mhm. Also da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, dass man da dann sowas auch verschenkt. Oder was man auch machen kann, es gibt ja auch welche, die sagen, oh, ich hätte gern irgendwie einen Bärenstrauch auf meinem Balkon. Ja, warum nicht verschenken? Naja, also ich finde, einem Gartenbegeisterten kann man durchaus auch Gartenpflanzen zu Weihnachten schenken.
Mhm. Oder man kann sich sehr aktiv wünschen.
Oder so, dass man gleich schon genaue Vorstellungen hat, das wünsche ich mir.
Oder es mal verbreiten, weil die meisten Menschen denken ja wahrscheinlich gar nicht dran, dass man das tatsächlich auch zu Weihnachten schenken kann. Ich kann mich erinnern, dass die Marianne Scheuer-Helgert, die habe ich mal gefragt nach ihrem schönsten Weihnachtsgeschenk, quasi in der Gartenrichtung. Ja. Und dann hat sie gesagt, sie hat mal von ihrem Mann hat mal eine Pflanzendusche geschenkt, also zum, wie sagt man fachmännisch, fachfraulich, eben nicht zum Duschen, sondern mit so einem ganz feinen Sprühaufsatz.
Ah ja, ja, genau. Ja.
Zum Gießen.
Ja, das ist auch schön, wenn man sowas hat, gerade wenn man selber aussät. Da mhm, merkt man das eigentlich auch, dass es wichtig ist, dass der Gießstrahl sehr fein ist. Und dass es eben nicht aufschwemmt, sondern auch an Ort und Stelle bleibt. Sowas habe ich auch aus England mir mal mitgebracht. Mhm. Das konnte man auf so eine ganz normale PET-Flasche oben drauf machen, wie so ein von der Gießkanne, so ein Schnüdel, so ein Gießding. Mhm. Und das war so fein, das habe ich wirklich zum Aussäen von ganz feinem Saatgut auch verwendet, weil es nie aufgeschwemmt ist und so ein wirklich schön gleichmäßig einfach feucht gemacht hat. Mhm. Sind auch ganz tolle Sachen. Also wirklich sich da auch mal ein bisschen selber umschauen, beziehungsweise auch wenn man jemandem sowas schenken will. Gute Gartengeräte ist immer ein tolles Weihnachtsgeschenk. Mhm.
Sie sind auch nicht billig meistens, muss
genau,
man sagen.
Genau, ja.
Aber das hat auch meistens seine Begründung, warum, auch wenn die billigen ähnlich ausschauen, wenn man es mal hat, dann merkt man, es ist einfach ein himmelweiter Unterschied.
Ja, und ein gutes Gartengerät, also gerade auch im Kolleginnen- und Kollegenkreis, gute Gartengeräte ist was so Wertvolles, was man dann auch gerne nutzt, weil wenn ich ein Gerät gerne nutze, dann mache ich das auch.
Genau, und dann denkt man immer an den lieben Menschen, der es einem geschenkt hat.
Ja, also das ist
und man kann es sogar noch vererben, weil ja, ich habe auch Gartengeräte von meiner Lieblingstante geerbt, die nutze ich total gerne und die war auch eine begeisterte Gärtnerin und das merkt man den Geräten an.
Ja, also das ist, da lohnt sich auch wirklich so, dass man ein bisschen was ausgibt und es ist einfach was Schönes. Ja, mhm, ja, also was Nachhaltiges auch. Ja.
Ich komme schon so richtig in Weihnachtsstimmung, wenn ich jetzt rede mit dir. Dabei haben wir erst Anfang November.
Ja, man kann ja schon mal anfangen.
Aber man muss auch ein bisschen vorausplanen und jetzt läuft uns leider die Zeit schon davon. 11.47 Uhr haben wir es allmählich.
War aber ein gutes Stichwort,
ja,
mit dem Vorausplanen. Weil wenn dann die Stadezeit so kommt, einfach auch mal Hefte anschauen, im Internet schauen, Sendungen anschauen, blättern, sich einfach Lust fürs nächste Gartenjahr machen. Weil Samenbestellungen von Gemüsesamen oder Blumensamen, das beginnt jetzt auch schon langsam. Also durchaus auch an sowas dann schon denken.
Jawohl, wir schüren jetzt schon die Vorfreude auf die nächste Gartensaison. Und damit schließen wir die letzte Gartensprechstunde des Jahres ab. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen guten Anregungen, die wir heute gekriegt haben, aber auch schon in den letzten Sendungen. Und wünsche dir einen geruhsamen, erholsamen, vorfreudevollen Winter.
Ja, vielen Dank und das wünsche ich auch allen, die hier heute zugehört haben.
Und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Ende März hören wir uns wieder.
Bis dahin.